ARD.
Bevor ihr den Podcast hört, möchten wir euch auf Folgendes hinweisen. Es werden in dieser und weiteren Folgen Depressionen und Suizid thematisiert. Falls ihr auf diese Themen sensibel reagiert, hört den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person an, mit der ihr die Folgen auch unterbrechen könnt, um euch über das Gehörte zu unterhalten.
Ich habe einen Hund, der heißt Balduin. Den haben wir uns in meiner Krise angeschafft oder beziehungsweise nach meiner Krise.
Ich würde sagen, insgesamt geht es ihr heute gut. Sie hat 2-3 Mal Situationen oder Zeiten gehabt, wo es ihr nicht so gut ging. Aber ich habe den Eindruck gewonnen, dass sie auch zunehmend mehr Mechanismen erlernt hat.
Wir haben einfach wirklich wie so eine kleine Solidargemeinschaft funktioniert und haben uns gegenseitig unterstützt.
In meiner Erinnerung war das so der Winter von 2022. Und seitdem hatte ich eigentlich keine depressive Episode, also mindestens 1,5 Jahre nicht. Worauf ich mir sehr viel einbilde.
Antonias Weg.
Ich bringe mich einfach insgesamt nicht mehr in Situationen, wo ich weiß, die haben das Potenzial, mir nicht gut zu tun.
Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Podcast von Charlie Kowalczyk. Folge 6. Lust auf Leben.
Manchmal sind die besten Wünsche die, die nicht in Erfüllung gehen, lächelte Don Röschen und drückte Aschenputtel einen Besen in die Hand. Los, wir müssen aufräumen. Wir haben noch viel zu tun.
In diesem Jahr, 2024, habe ich Antonia 3-mal besucht. Seit nun schon fast 4 Jahren erzählt sie mir von ihrem Leben. Und dabei geht es nicht nur darum, wie sie die Depressionen bewältigt oder nicht bewältigt. Es geht auch um Schule, Elternhaus, Verliebtsein. Kurz, ums Erwachsenwerden. Antonia heißt in Wirklichkeit anders. Ende Januar 2024 bin ich also zum ersten Mal in diesem Jahr bei ihr in Dresden. Sie hat Lust zu erzählen.
Red ich dir eigentlich zu schnell?
Nein, du redest nicht zu schnell.
Okay.
Du redest total gut, klar, deutlich.
Danke. Ja, ich habe nur das Gefühl, dass ich gerade ein totaler Wasserfall bin, weil ich alles sagen will.
Wenn man sich über Jahre trifft, entsteht Vertrauen. Die Scheu vor dem Mikrofon verschwindet.
Ich glaube, angefangen haben die letzten Monate so damit, dass ich mich bewusst gegen romantische Interaktionen entschieden habe. So nachdem sich die letzte Interaktion eben mit jemandem praktisch beendet hatte, war ich irgendwie ziemlich fertig und hatte ziemlich Liebeskummer und habe irgendwie erstmal dann für mich entschieden, dass ich mich jetzt so auf mich fokussiere und auch auf Schule, damit ich die halt endlich mal zu Ende kriege. Ich bin eigentlich auch in den letzten Monaten sehr gut mit meiner Familie gewesen. Das hat sich eigentlich auch sehr positiv verändert nur. Ich bin sogar lustigerweise gerade eigentlich jeden zweiten Tag bei meinen Eltern, befinde mich so in Embryonalstellung, in einer Umarmhaltung bei meiner Mutter, weil ich von Schule auch so eingenommen bin und so gestresst, dass ich das manchmal super dringend brauche irgendwie.
Dass die Schulzeit bald zu Ende ist, beschäftigt Antonia sehr. Wohin soll ihre Reise gehen? Zum ersten Mal höre ich, was sie studieren möchte.
Ich überlege gerade so ein bisschen, ja, Jura zu studieren. Und es wird unfassbar trocken werden und sehr, sehr, sehr stressig. Aber ich habe das Gefühl, dass das irgendwie schon was sein könnte für mich. Und ich könnte genug Geld verdienen, um meine Eltern vielleicht auch zu versorgen, weil sie ja in ihrer Selbstständigkeit auch vielleicht im Alter Probleme bekommen könnten.
Das hast du auch im Kopf, die Eltern zu versorgen, finde ich hochinteressant.
Natürlich werde ich auch immer noch finanziert von meinen Eltern, weil ich ja auch in der Schule bin. Und das wird ja auch so bleiben, wenn ich studieren werde. Aber ich mache mir schon irgendwie Sorgen, weil ich jetzt natürlich auch viel mehr mitbekomme, wie meine Eltern mit Geld umgehen, wie sie finanziell stehen, ob es ihnen gut geht oder schlecht. Und in Selbstständigkeit, vor allem in der Kunst, die verändert sich natürlich auch mit Krisen. Darum mache ich mir natürlich Gedanken.
Doch bevor Antonia studieren kann, muss sie das Abi bestehen. Nicht gerade einfach mit all den Ruhepausen, die sie zwischendurch braucht.
Aber ich habe das irgendwie hingekriegt, weiter zur Schule zu gehen, auch die Klausuren nachzuholen, auch wenn das ein ziemlicher Stress war. Aber genau, jetzt habe ich meine 2 Vorabis geschrieben letzte Woche, also 1 in Deutsch und 1 in Kunst. Und sie liefen beide passabel bis sehr gut.
Wie reagieren konkret deine Mitschülerinnen und Mitschüler, wenn du sozusagen nach 2 Tagen wiederkommst?
Naja, sie fragen dann halt eben, ob ich geschwänzt habe oder wirklich krank war. Und ich denke auch, dass praktisch die betreffenden Lehrer wahrscheinlich auch der Meinung sind, weil ich auch letztens ein kurzes Gespräch mit einer hatte, wo irgendwie der Eindruck so bei mir entstanden ist. Ich kann nicht meinen Alltag leben, wenn es mir schlecht geht. Dann bin ich einfach wirklich für einige Tage oder früher auch Wochen komplett aus dem Leben raus gewesen. Und wenn ich dann wiederkomme, dann versuche ich da halt energievoll zu sein, witzig, genau, aber irgendwie eben dieses Gegenteil. Und ich denke, dass es dadurch halt Leuten sehr schwer fällt zu glauben, dass es mir wirklich schlecht ginge. Und ich glaube, dass ich nicht die Einzige bin, bei der das so ist.
Warum kriegt Antonia das nicht so hin wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler? Aufstehen, zur Schule gehen, Alltag leben. Aber so einfach funktioniere sie halt nicht, erzählt sie in den fast 4 Jahren, in denen wir uns treffen, immer wieder. Es ist Antonias dringender Wunsch, dass man Kindern und Jugendlichen glaubt, wenn sie an manchen Tagen nicht in die Schule gehen können.
Ich glaube, das liegt einfach an diesem Stigma Depression, was irgendwie immer noch in unseren Köpfen herrscht, dass man nur depressiv ist, wenn man wirklich so durch die Welt geht, melancholisch, traurig, weinend im Idealfall, mit einem nach unten gezogenen Mund und ja, genau, sein Leben nicht mehr auf die Reihe bekommt. Und dass es natürlich super viel dazwischen gibt, das sehen die Leute nicht. Also ich bewundere das total, dass Leute jeden Tag aufstehen und ihren Alltag leben können. Ich wünsche mir das irgendwie richtig, aber ich kann das nicht. Und ich hoffe wirklich sehr, 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 dass ich das irgendwie in den nächsten Jahren lerne, weil ich das natürlich auch für mein Leben brauche und mir auch für mein Leben wünsche.
Der Druck in der Schule sei wirklich hoch, sagt Antonia. Sie schlafe schlecht, müsse ständig Klausuren nachholen, sich immer neu motivieren. Aber sie versuche trotzdem, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen.
Ich muss sagen, es ist eigentlich ja nicht unnormal. Ich bin ja mit 19 ausgezogen. Aber dadurch, dass ich eben noch zur Schule gehe und eben praktisch ja total zurückhänge mit meiner Entwicklung und eben noch nicht in die Welt hinausgehen konnte, wie es halt normale 18, 19 und jetzt bei 20-Jährige machen, wirkt es, glaube ich, einfach wie ein sehr großer Schritt. Ich bin ja 2 Jahre zurückgeworfen in meiner Entwicklung durch dieses doppelte Schulwiederholen wegen eben diesen depressiven Episodenhintergründen. Und das hat mir ein totales Gefühl von Ohnmacht gegeben über mein eigenes Leben, dass ich nicht aus diesem nervtötenden Zustand rauskomme, den man einfach irgendwann hinter sich lassen muss.
Aber Antonia genießt auch ihre Freiheit. Sie lebt in einer WG. Außerdem hat sie gelernt, rechtzeitig zu reagieren, wenn Depressionen drohen.
Ich würde sagen, alleine sein ist natürlich ein guter Trigger. Also wenn man halt zu viel Zeit damit verbringt, darüber nachzudenken, warum alles so schlecht ist und sich dann natürlich auch viel mehr auf diese Gefühle und Gedanken einlässt. Deswegen habe ich auch eben gelernt, wenn ich das Gefühl habe, dass ich gerade da was abrutsche, dann bin ich halt einfach nicht so viel alleine. Dann bin ich eben viel bei meiner Familie, weil die mir halt gerade Stärke gibt, oder viel bei Freunden und Bekannten, weil die mir eben Stärke geben. Ich glaube, was noch ein Punkt bei mir ist und war, ist tanzen gehen. Alles so aus seinem Körper rauszuschütteln, und das ist unfassbar kraftvoll, wie dir das so helfen kann. Ja.
Sie reflektiert ständig, denkt über vieles nach.
Wenn ich so drüber nachdenke, dann hat sich schon auch mein Umgang mit depressiven Episoden verändert. Ich hatte ja nicht unfassbar viele. Ich glaube, ich hatte so zwischen 15 und 19 hatte ich auf jeden Fall 3 oder 4, an die ich mich wirklich gut erinnern kann, weil die halt prägnant waren für mich und mein Leben. Ich würde sagen, es ist Erfahrung. Vielleicht ist es auch Älterwerden und Erfahrung zusammen. Aber ich glaube, das erste Mal, dass mir das passiert ist, mit 15, war ich im Ausnahmemodus. Ich wusste irgendwie gar nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll. Ich habe halt gedacht, dass ich auf diese Gefühle hören muss, die ich eben verspürt habe, oder auf diese Gedanken. Und habe mich total machtlos gefühlt und das Gefühl gehabt, dass ich da gar nicht rauskomme anders. Und jetzt mittlerweile bin ich ja vertraut mit diesem Zustand, und ich habe da irgendwie eben dadurch, dass ich vertraut bin mit dem Zustand, kann ich mich halt viel besser über diesen Zustand erheben.
Bald wird sie 20. Ganz schön alt, sagt sie und kichert vor sich hin.
Das ist wie dieser Sisyphos-Gedanke von Sartre, der halt sagt, dass Sisyphos praktisch den Berg, ja, diesen Stein hinaufrollt jeden einzelnen Tag. Und Sartre sagt halt, wenn Sisyphos eben erkennt, was er da tut und das akzeptiert und vielleicht sogar auch irgendwo genießt eben diesen Zustand, dann kann er sich halt darüber erheben und wird dann praktisch Herr seiner Zustände und ist nicht mehr, ja, keine Ahnung, nur einen Bauer auf dem Spielbrett, sondern ist dann plötzlich vielleicht König oder Dame und kann sich dann selber rücken oder was auch immer.
So sehe sie das jetzt eben auch. Außerdem müsse sie häufiger an ihre 5 Jahre jüngere Schwester denken, mit der sie früher kein gutes Verhältnis hatte. Das ändere sich gerade ein wenig.
Wie ich damals mit 15, sie ja jetzt auch in dem Alter, ja nicht mehr in die Schule gehen wollte und konnte. Und dann war sie eben auch in der Klinik und dort habe ich sie dann auch mal alleine besucht. Also da wollte ich dann auch, dass sich unser Verhältnis verbessert. Das war auch die Zeit, wo ich zu meinen Eltern ein unfassbar schlechtes Verhältnis hatte. Und wollte ich irgendwie wenigstens versuchen, da eine Art Stützpunkt zu sein, jedenfalls mehr als vorher. Und wir haben jetzt auf jeden Fall ein besseres Verhältnis. Sie ist jetzt in der Pubertät, wo sie sich auch über Sachen nochmal andere Gedanken macht und auch Kunst interessiert ist und genauso in dieser verzwickten Familie steckt wie ich. Und ich glaube, es ist irgendwie sehr, sehr schön für mich. Und ich glaube, es ist auch schön für sie, dass wir das so ein bisschen aufarbeiten konnten.
Antonia ordnet ihr Leben, hat neue Freundinnen und Freunde, wohnt nicht mehr bei ihren Eltern. All das hilft ihr auch, ihrer Schwester näher zu sein.
Wenn ich mich von Anfang an sehr herzlich verhalten hätte, ich denke, dann wäre unsere Beziehung grundlegend anders gewesen. Also da bin ich auf jeden Fall die Hauptschuldige. Ich denke, es hat wahrscheinlich auch leicht mit so einer Art Fressneid zu tun, den Geschwister so gegenüber einander entwickeln. Fressneid meint jetzt einfach, dass man halt vielleicht eifersüchtig ist auf Liebe und Zuneigung, die Eltern zu den Kindern schenken. Ich kann es, um ehrlich zu sein, nicht hundertprozentig rekonstruieren, aber ja, vielleicht bin ich auch einfach aus der Zeit rausgewachsen, in der ich ein kleines Arschloch gewesen bin. Hoffentlich.
Und dann sagt Antonia noch, eigentlich spüre sie deutlich, dass es aufwärts ginge. Es gebe immer mehr Augenblicke von Glück.
Ich habe auch tatsächlich an Silvester, habe ich mir gedacht, wie schön, dass ich dieses Jahr hingekriegt habe. Und ich hatte so viele Rückschläge und ich habe totale Probleme mit Schule gehabt und ich hatte Liebeskummer, ich hatte Freundschaftskummer, ich hatte alles und ich hatte auch Probleme mit meiner Familie und ich habe das irgendwie hingekriegt und ich habe keine depressive Episode bekommen und ich finde es, also das gibt mir wirklich ein Gefühl, dass ich stärker werde und das macht mich auch stolz.
Aber wir haben auch schon viel geschafft. Schau doch, sagte Aschenputtel und zeigte auf den Weg, der hinter ihm lag, wo überall schon keine Dornen mehr zu sehen waren. Und den Rest schaffen wir auch noch, sagte Dornröschen.
Also ich liebe immer noch Secondhand. Ich habe immer noch Probleme, Hosen zu kaufen in Secondhand-Läden oder in normalen Läden, weil meine Beine einfach exorbitant lang sind, genau wie ich insgesamt. 1,85 bin ich. Ich bin eine sehr große Frau.
Ende Juli 2024. Antonia und ich treffen uns dieses Mal in ihrer neuen WG, in einer alten Villa. Allerdings könne sie dort nur für kurze Zeit wohnen, weil sie saniert werden muss. Das Haus ist von einem Garten mit alten Bäumen umgeben und liegt in der Nähe des großen Gartens, Antonias Lieblingspark in Dresden.
Ich bin Anfang Februar diesen Jahres umgezogen in meine zweite WG. Wir leben hier zu fünft. In einer relativ großen Wohnung, in einem ziemlich abgeranzten Gebäude. Also es ist alles so ein bisschen DDR-mäßig zerfallen, wie eine kleine Bruchbude. Und ich lebe in einem 25 Quadratmeter Zimmer mittlerweile mit sehr vielen Pflanzen. Ich habe vorhin gezählt, es sind 29. Viele Efeututen, weil das meine Lieblingspflanzen sind. Und Bambus und drei dreikantige Wolfsmilch. Dann habe ich mir eine Couch angeschafft, eine rote, bisschen ältere Couch. Die habe ich mir extra für diese Wohnung geholt, weil mein altes Zimmer ja nur 10 Quadratmeter hatte in meiner alten WG und ich dadurch einfach mir nie eine Couch anschaffen konnte. Es ist alles relativ bunt hier, ein bisschen grün und blau gehalten. Ich habe eine Kleiderstange mit Pullovern neben meinem Bett und ich glaube, ich fühle mich hier wohl.
Inzwischen ist Antonia 20, eine junge Frau. Sommerferien liegen vor ihr, allein schon das macht gute Laune. Doch vor allem, sie hat das Abi bestanden. Antonia strahlt von innen.
Ich habe jetzt mein Abitur endlich in der Tasche. Juhu. 2 Jahre zu spät, aber endlich ist es durch. Die Zeit, in der wir dann halt keine Schule mehr hatten vor den Prüfungen, war am Anfang auch recht entspannt.
Das heißt, du hast dann so immer eine Woche vorher angefangen, für das Fach, was dann kam, zu lernen.
Genau, mal mehr Zeit, mal weniger Zeit. Also Mathe fiel mir halt sehr schwer. Deswegen habe ich da ein bisschen früher angefangen, weil da der Stress noch mehr gekickt hat als bei anderen Fächern. Aber ich habe ja Englisch und Religion mündlich gemacht. Und da habe ich dann jeweils 1 bis 2 Tage vorher angefangen. Und das hat eigentlich auch ziemlich gut funktioniert. Ich meine, klar hatte ich auch an manchen Tagen irgendwie kein gutes Gefühl. Aber ich bin da irgendwie durchgekommen. Und ich habe es geschafft.
Bist du denn zufrieden, wie du das Abitur abgeschlossen hast?
Ja, ich bin zufrieden. Ich habe, wer hätte es erwartet, kein 1-0-Abi gemacht. Ich war ja auch relativ wenig da. Und ich meine, ich hatte 2 depressive Episoden in meiner Schulzeit. Und wenn man sich mit diesem Blick nochmal mein Ergebnis anguckt, dann ist es schon ein gutes Ergebnis.
Als ich Antonia vor 5 Monaten besucht habe, da wollte sie, auch zu meiner Überraschung, Jura studieren. Jetzt immer noch?
An Jura bin ich immer noch interessiert. Ich habe mich letztens für Kunstgeschichte im 1. Hauptfach und mit den 2 Hauptfachmöglichkeiten Philosophie und Architekturwissenschaften beworben. Ich glaube, dass man da irgendwie jobtechnisch weniger Möglichkeiten hat als bei Jura, vor allem auch so finanziell betrachtet, weniger Aufstiegsmöglichkeiten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das reizt mich auch schon sehr.
Eigentlich hatte Antonia überlegt, nach der Schule erst einmal ein Praktikum zu machen. Ein bisschen Zeit für sich zu haben, bevor sie mit dem Studium beginnt. Doch vor allem ihr Vater sei sehr skeptisch gewesen, erzählt sie.
Sorgen, dass ich meine Zeit vertue und dass ich vielleicht wieder in so einen Zustand zurückrutschen könnte eventuell, wenn ich halt nicht in ein System eingegliedert bin, in dem ich mich auch sicher und zu Hause fühlen kann und in dem ich halt auch genug gefordert werde mental und in dem ich meine Freiheiten habe. Also ich meine, beim Studieren trifft man ja neue Menschen und das sind ja ganz viele Ebenen an neuen Erfahrungen, die ja auch total schön sind.
Antonias Eltern haben Kunstgeschichte studiert. Sie wird das nun auch tun. Das irritiert sie ein wenig.
Ja, ich habe total den Eindruck, meine Eltern haben ja auch Kunstgeschichte studiert. Und das ist ein bisschen komisch, sich das zu überlegen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich darüber nachgedacht habe, Kunstgeschichte zu studieren, habe ich nicht auf meine Eltern geguckt, sondern das ist einfach ein riesengroßes Interessengebiet von mir. Ich liebe das total, über Kunstepochen zu reden oder in Museen zu gehen. Ich war jetzt in Zürich für eine Woche und wir waren im Kunsthaus, ich und meine eine Mitbewohnerin. Und wir waren bestimmt irgendwie 6 Stunden oder so im Kunsthaus unterwegs. Und ich habe das so genossen, jede einzelne Sekunde davon. Und ich glaube halt, dass meine Eltern da natürlich irgendwie reinspielen, weil ich wurde ja so sozialisiert. Ich habe ja auch das Kunstwissen nicht nur von mir, sondern das wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Wir sind ja früher auch im Urlaub immer gezwungen worden, als Kinder in Kirchen und irgendwelche Ausstellungen zu gehen. Und ich habe das die ganze Zeit gehasst, bis ich es irgendwann radikal angefangen habe zu lieben.
Zum Schluss unserer Verabredung frage ich Antonia noch, ob sie glaube, dass ihre Eltern Schuldgefühle haben.
Ich hoffe, dass sie ein bisschen Schuldgefühle haben. Ich glaube, ich wünsche es mir ein bisschen. Ich will nicht, dass es ihnen schlecht geht. Und ich will auch nicht, dass es sie total zerfrisst. Aber es ist nun mal einfach Fakt, dass die Situation zu Hause mich einfach in den verschiedenen depressiven Episoden, die ich hatte, halt einfach total belangt hat. Dadurch, dass meine Schwester eben letztes Jahr eine ähnliche Situation hatte wie ich, hat meine Mutter, glaube ich, auch angefangen, wirklich sich selbst da mal richtig zu hinterfragen und zu überlegen, woran es liegen kann, dass wir beide im selben Alter ähnliche Probleme bekommen und dass das natürlich auch am Umfeld liegen muss. Und ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, warum sie dann in Therapie gegangen ist und es halt aufarbeitet, weil das eine Mutter natürlich total verletzt und belastet, wenn sie irgendwie merkt, dass sie vielleicht irgendwie Teil davon ist, dass es ihren Kindern schlecht geht. Und ich glaube, das ist gut und wichtig, dass es so ist, aber es tut mir natürlich auch trotzdem leid.
Und wenn Don Röschen wieder einmal traurig war, oder das Dorngebüsch wieder einmal höher gewachsen war. Dann ging es zur Bibliothekarin im Schloss. Oder es schrieb oder malte. Oder. Oder es erfreute sich am Duft der Rosen.
Ende September 2024. Ich treffe Antonia zum letzten Mal für diesen Podcast. Noch wohnt sie in der alten, unsanierten Villa im Dresdner Stadtteil Strehlen. Der Sommer ist zu Ende.
Mein Sommer war wild. Also das war ja der erste Sommer nach dem Abitur. Und ich habe versucht, alles rauszuholen, was geht. Ich habe einen 3 Wochen Kunst- und Wanderurlaub gemacht mit einer Freundin von mir nach Spanien. Und wir waren auch in Paris für ein paar Tage. Ja, und dann war ich noch 1 Woche in Zürich. Also ich war ganz, ganz, ganz viel unterwegs und habe irgendwie versucht, alles mitzunehmen, was geht. Und habe mich viel mit Freunden getroffen und einfach die Zeit genossen. Ich habe jemanden kennengelernt, habe mit der Person ein bisschen angebandelt. Und ich glaube, dass das schon irgendwie schade ist mit diesem Kennenlernen, das so gescheitert ist irgendwie. Und jetzt auch nicht so aus meinem Willen heraus. Ich hätte das gerne noch ein bisschen weitergeführt. Aber ich habe mir trotzdem super viel daraus mitgenommen und ich habe neue Erfahrungen gemacht, die auch toll waren. Und ich konnte jemanden küssen und das war sehr schön. Und ja, ich habe also eigentlich wirklich viele tolle Erfahrungen gemacht.
Also würdest du jetzt sagen, Sommer ohne Schule war echt gut?
Ja, ich glaube, das war einer meiner besten Sommer bis jetzt. Und gar nicht, weil ich mir den perfekt durchgetaktet hätte, aber auch einfach so dieses Gefühl, dass ich total in Freiheit lebe plötzlich und jetzt einfach alles machen kann, was ich möchte. So, ich hätte nach Timbuktu fahren können und vielleicht hätte ich dann meinen Reisepass erneuern müssen, keine Ahnung, aber ich könnte das machen und ich kann das immer noch. Und ich glaube, das hat den Sommer jetzt so gut gemacht.
Paris, Spanien, Zürich. Nicht genug. Antonia fährt auch noch mit 2 Freundinnen eine Woche lang mit dem Rad durch Mecklenburg-Vorpommern. Sie wollen bis zur Ostsee, kommen dort aber nicht an.
Unser Fahrradurlaub war ein totales Desaster. Das können wir, glaube ich, alle 3 so sagen. Es hat durchgeregnet. Das Fahrrad von der einen Freundin von mir ist komplett auseinandergefallen. Also es ist wirklich komplett kaputt gegangen. Wir konnten nicht eine einzige Etappe so fahren, wie wir sie eigentlich fahren wollten. Und dann ist auch noch der Boden unten im Zelt durchgeweicht und es waren Dinge nass. Also es war wirklich ein totales Desaster. Ja, dann haben wir auf der Rückfahrt, und das war irgendwie alles schon stressig, habe ich mich halt so ein bisschen verantwortlich erklärt oder verantwortlich gemacht dafür, dass ich uns praktisch zum Bahnhof lotse. Und das waren halt, ich glaube, 35 Kilometer mit dem Fahrrad, was halt anspruchsvoll war mit diesem kaputten Fahrrad von der Freundin von mir. Und habe halt versucht, irgendwie durchzumotivieren und den Überblick zu behalten und uns irgendwie alle durchzulotsen. Und habe das Gefühl von Verantwortung halt mal 3 multipliziert und bei mir gefühlt. Und ab einem gewissen Zeitpunkt war halt klar, okay, wir können diese Verbindung nicht schaffen. Und die ganzen anderen Verbindungen, die danach gekommen wären, wären halt total schwierig für uns gewesen.
Ein Kampf gegen die Zeit beginnt. Mit kaputten Rädern. Sie wollen unbedingt einen Zug erreichen, der sie nach Dresden bringt, nach Hause, ins Trockene. Und Durst haben sie auch.
Und das hat mich so panisch gemacht, dass das halt nicht funktioniert, dass ich halt angefangen habe zu hyperventilieren, weil ich so Angst hatte, dass wir irgendwie die Nacht nicht nach Hause kommen, weil ich halt die Verantwortung bei mir gesehen hatte für uns alle. Wir haben auch kein Wasser mehr, wir müssen dahin, wir müssen da ankommen. Ich glaube, ich bin insgesamt 3 Hügel hoch und runter gefahren, während ich aufs Übelste hyperventiliert habe. Es war überhaupt nicht witzig. Ich bin auch fast ohnmächtig geworden.
Antonia fährt weiter, weiter und bekommt eine Panikattacke. Auch davon lässt sie sich nicht abhalten. Sie fährt weiter, immer weiter, bis die Freundinnen sie einholen. Sie sind wütend.
Sag mal, spinnst du? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Du hättest umkippen können. Es hätte alles passieren können. Nichts ist so wichtig und keine fucking Verbindung der Welt, dass es dir gut geht und dass es uns gut geht. Und wenn es gerade so nicht geht, dann geht es nicht. So, dann, ja. Und dann ist irgendwie alles gebrochen. Dann hatte die andere Freundin von mir auch noch einen Fahrradunfall. Dann haben wir alle geweint und es war wirklich einfach nur schlimm. Und ja, es war, glaube ich, echt somit der schlimmste Tag, den ich jemals hatte. Und trotzdem war der Sommer schön.
Als Antonia von den Panikattacken erzählt, frage ich sie, ob das häufiger passiert.
Es war halt da einfach so, dass ich das eben lange nicht mehr hatte. Also ich hatte wirklich lang keine Panikattacke mehr. Ich glaube, zum letzten Mal eben so vor 1,5 Jahren, vielleicht 2 Jahren, ich weiß es nicht genau. Und dadurch, dass ich ja sowieso auf dem Fahrrad war und Hügel gefahren bin, war meine Atmung ja sowieso verschnellert. Und dadurch war das irgendwie ein total fluider Prozess irgendwie. Ich habe das nicht gemerkt, als es immer schneller geworden ist und sich meine Angst und meine Panik halt eben so nach draußen den Weg erkämpft hat, eben durch meine Atmung. Das war eine anspruchsvolle Situation.
Und dann war sie aber plötzlich dann doch weg?
Ich habe mich dann beruhigt. Also ich glaube, das war so ein Ding von 5 bis 10 Minuten, in denen ich überventiliert habe. Aber ich habe mich ja immer noch so über Wasser gehalten, dass ich weiter Fahrrad fahren konnte, weil ich ja ankommen musste. Das war ja dieser Satz in meinem Kopf. Und dann bin ich halt kurz stehen geblieben auf einem Hügel praktisch oben und habe kurz mich runtergebracht und verschnauft und auf die anderen beiden gewartet.
Die drei Freundinnen schaffen es irgendwie nach Hause. Antonia meint, sie müsse noch besser auf sich aufpassen. Panikattacken seien nun wirklich nicht witzig. Wir sitzen gemütlich in ihrem Zimmer zwischen den vielen Pflanzen. Bald müssen sie ja ausziehen, wollen aber als WG zusammenbleiben. Obwohl alle wissen, wie schwierig es ist, eine bezahlbare Wohnung zu finden.
Vor einer Woche haben wir tatsächlich die Zusage für unsere neue Wohnung bekommen. Es wird eine 6-Raum-Wohnung in der Neustadt. Das ist in Dresden ja einfach ein Ort, wo viele Studenten und junge Leute unterwegs. Wir waren halt da so ein bisschen unterwegs und haben dann diese Wohnung gesichtet. Und es ist halt echt ein kleines Träumchen, weil die Zimmer zwischen 16 und 20 Quadratmeter groß sind, was total adäquat ist. Wir leben ja gerade zu 5 und jetzt irgendwie zu 6 in die neue Wohnung zu ziehen, finde ich halt total toll. Und vor allem halt mit den Leuten, die ich halt super gerne mag. Ich meine, wir machen ja auch so viel zusammen. Wir kochen zusammen, wir haben gestern gebartigt, ich war mit meiner Mitbewohnerin shoppen. Wir verbringen manchmal irgendwie ganze Tage miteinander oder haben uns im Sommer zum Beispiel mit der Hängematte in den großen Garten gehangen. Also es ist halt wirklich irgendwie wie so eine kleine Familie und da habe ich auch richtig Glück gehabt.
Jetzt geht es bei Antonia Schlag auf Schlag. Schule zu Ende, baldiger Umzug der WG. Und dann beginnt auch schon das Studium an der Technischen Universität in Dresden.
Ich fange jetzt an zu studieren in 2 Wochen. Genau, also im Wintersemester jetzt bin ich dann neue Ersti. Ich studiere Kunstgeschichte und Architekturwissenschaften und ich bin sehr gespannt. Auch wenn das, um ehrlich zu sein, auch bis vor so 2-3 Tagen ein Pol von einem totalen Stressgefühl und auch negativen Gefühl war. Also ich hatte vor 4 Tagen, glaube ich, oder vor 5 Tagen bei Freunden auch eine Art Panikanfall, weil ich einfach so überfordert war und auch noch bin, so von dieser neuen Situation, von der ich halt niemals gedacht hätte, dass sie eintritt. Weil ich hatte ja geplant, dass ich mich umbringe und gar nicht an den Punkt komme, wo ich mit der Schule fertig bin und anfange, irgendwie meinen Lebensweg zu planen und zu entscheiden, ob ich eine Ausbildung mache oder studiere, was ich überhaupt studiere, wenn ich studiere. Und das ist irgendwie so viel und total überfordernd für mich, immer noch.
Laut dem Wissenschaftlichen Institut der Gesundheitskasse AOK waren im Jahr 2022 rund 9,5 Millionen Menschen in Deutschland von Depressionen betroffen. Mit steigender Tendenz. Darunter viele Kinder und Jugendliche. Antonia hat mir fast 4 Jahre lang über die Auswirkungen von Depressionen auf ihr Leben erzählt. Auch weil sie will, dass man diese Krankheit ernst nimmt.
Antonias Weg. Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Podcast von Charlie Kowalczyk. Folge 6. Lust auf Leben.
Mich interessiert, ob es komisch oder seltsam für sie war, mit mir, einem zuerst fremden Menschen, vor dem Mikrofon darüber zu reden.
Ich glaube, dass am Anfang total fremd war, mit dir zu reden, weil wir uns halt nicht kannten und wir dann ja direkt zu den ernstesten Themen meines Lebens damals gesprungen sind. Also Depression, suizidale Gedanken, Todesdaten, das sind ja totale Abgründe von mir. Und dass wir praktisch dadurch eingestiegen sind, ist, glaube ich, ein sehr komisches Gefühl für mich gewesen, weil das auch wahrscheinlich so einer deiner Haupteindrücke dann erstmal von mir war am Anfang, weil wir halt nur darüber geredet haben, das ist ja legitim. Aber jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, dass du bist ein bisschen wie ein Tagebuch geworden. Ich meine, wir treffen uns so im halben Jahr einmal und dann fasse ich irgendwie zusammen, was bei mir passiert ist, ob es mir halt gut geht oder nicht. Und dann reden wir so ein bisschen, was in der Vergangenheit passiert ist. Und das hat sich irgendwie sehr schnell normalisiert und ist jetzt irgendwie Teil von mir geworden. Vor allem, weil ich glaube, ich auch wenn ich jetzt rede, denke ich nicht darüber nach, wie viele Leute das hören könnten, sondern ich rede gerade mit dir über mich und meine Emotionen und rede halt in dein Mikrofon rein. Aber ich rede halt mit dir.
Hans Löw. Elliot Caro las Auszüge aus dem Märchen Dornröschen fährt Achterbahn von Claudia Gliemann. Ton und Technik Philipp Neumann und Christian Alpen. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2024. Alle Folgen von Antonias Weg findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Interessiert ihr euch für das Thema Depression? Schaut in der ARD Audiothek vorbei und hört rein in unseren NDR Info Podcast Raus aus der Depression. In der Sonderfolge Jung und unbeschwert geht es auch um die psychische Gesundheit junger Menschen in Zeiten von Pandemie, Krieg und Klimawandel.